12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Damit herzlich willkommen zu dieser speziellen Interview-Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße zuerst mal meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
Und mit uns im virtuellen Studio ist heute der Lukas, unser Interviewgast. Hallo Lukas.
Hallo.
Ja, Frank, vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt den Lukas interviewen.
Also, ich glaube, wir hatten uns irgendwie auf dem IHC mal getroffen, nach dem Vortrag von dem Herrn Königsmann von SpaceX. Irgendwie müssen wir uns da mal kurz...
beinahe getroffen.
Ah, wir hätten uns beinahe, dann so.
Genau, und zwar, das war auch ganz interessant, ich habe dich dann vorne an der Bühne noch gesehen, du saßt, glaube ich, ziemlich weit vorne rechts und war gerade auf... Abfangkurs, da wurde ich selbst abgefangen und auf meinen Pulli angesprochen, der mit diesem SpaceX-Logo Occupy Mars bedruckt war. Hm. Und ja, so ist es damals dann nicht zustande gekommen.
Ah, okay. Ja, das waren sowieso Tage mit viel zu vielen Leuten und mein Personengedächtnis ist echt nicht das Beste. Also, ja, wie das halt so ist. Ja, und dann hatte ich den Artikel geschrieben über die Micro-Launcher, die jetzt in Deutschland gebaut werden. Und du hast mich angeschrieben, ne?
Genau. Da waren einmal Kleinigkeit zur Rolle von meinem damaligen Arbeitgeber IAWG drin und auch ein bisschen Hintergrundinformationen, die dich, glaube ich, da damals auch etwas interessiert haben. Aber wo du schon gesagt hast, ja, sowas Ähnliches hast du dir gedacht, aber du hast es noch, weil es eben nur aus der Gerüchteküche gehört hast, dich noch nie irgendwo auf Schreiben getraut.
Ja, muss halt irgendwo schon ein bisschen vorsichtig sein. Ab und zu, ich meine, ich bin jetzt seit 5 Jahren Journalist, ab und zu setzt man sich auch in die Nesseln. Das ist so, aber ich versuch's halt. Ich versuch's schon irgendwie nicht bloß irgendwelche Gerüchte weiterzugeben. Ja, meistens klappt's.
Genau.
Ja, Lukas, du hast ja schon angedeutet, du arbeitest im weitesten Sinne in der Raumfahrt oder wahrscheinlich noch nicht mal im weitesten Sinne, sondern auch im engeren Sinne. Du arbeitest oder hast bei einer Firma gearbeitet, die wirklich was mit handfesten Raketen zu tun hat.
Mehr der Nutzlast oben drin. Also ich war in der Weltraumsimulation und wir haben eben Satelliten getestet für, man kennt sie alle, die großen Hersteller, die halt in Europa so existieren, hauptsächlich halt Airbus und OHB. Genau. Und
ich war, persönlich war ich bis jetzt bloß bei einem, und zwar bei einem kleinen, Berlin Space Technologies, die du vielleicht auch kennst.
Also Satellitenhersteller?
Ja. Genau, was so in, ich glaube in Berlin ist es der größte Satellitenhersteller, was jetzt nicht so schwierig ist, aber wir bauen so kleine Satelliten, ich glaube die sind jetzt, die haben eine Fabrik in Indien aufgebaut.
Größer als CubeSats oder?
Ja, so, okay. So die 60 bis 80 Kilo Klasse.
Oh, okay, nice, habe ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich noch nicht gehört, aber da die kleinen Satelliten haben mitunter auch einfach eigene Infrastruktur, die jetzt auch nicht so kostspielig ist wie die, die man jetzt für irgendwelche Geosatelliten braucht oder Satelliten wie jetzt zum Beispiel Sentinel-6. Der ist kurz gegen Ende letzten Jahres bei uns durch die Kammern gewandert, Sentinel-6.
Mhm. Also du warst dann dafür verantwortlich, quasi alles zu simulieren, was zu so einem Start dazugehört.
Nein, also Weltraumsimulation klingt so nach Computersimulation und hinten schöne bunte Bilder.
Ich stelle mir so Leute in VR-Brillen vor, die dann an so einer Minority Report-Wand stehen und irgendwelche Zahlen hin und her wischen.
Nee, also Simulation bedeutet in dem Fall tatsächlich eine Umgebung tatsächlich schaffen, die so tut, als wäre es der Weltraum. Also große Kammern, Vakuum drin und sehr kalten Hintergrund, also sogenannten Thermalwänden, die dann eben auf in dem Fall minus 180 Grad runtergekühlt werden so, und dann halt entweder von einem Sonnensimulator oder einer anderen Wärmequelle angeleuchtet werden, um dann halt eben so tun, als wären sie im Weltraum. Mhm. Also Weltraumsimulation im echten Simulationsbetrieb.
Ja, und die Rütteltische und so weiter, die stehen an, die stehen draußen.
Das ist dann eine andere Abteilung gewesen.
Mhm. Also du hast, also das war dann tatsächlich eine Simulation, wo dann auch wirklich dieser Satellit auf Herz und Nieren getestet wurde und geschaut wurde, ob er das Vakuum überleben würde oder ob nicht irgendwie eine Schraube ausfällt.
Also die Temperatur ist vor allem das Problem.
Okay.
Ja,
also dass es nicht dem nicht zu kalt wird, nicht zu warm wird. Und aber die Hersteller können das mittlerweile ganz gut. Von dem her sind die Tests hauptsächlich zur Validierung ihrer eigenen Modelle da. Und es kommt, also ich war jetzt auch nicht so lange bei der Firma, aber dass wirklich ein Satellit zurückkommen muss, weil irgendwas komplett falsch war, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, dass sowas vorgekommen wäre.
Ja, was für eine Größenordnung ist das? Da kann man durchaus gut drin stehen, ne?
Ja, also die große Kammer auch mit dem Sonnensimulator hat 6,8 Meter Durchmesser und 12 Meter lang. Da passt dann auch schon ein größerer Satellit rein. Also Sentinel-6 ist hochkant drin gesteckt gewesen in der Kammer.
Ja, bei Berlin Space Technologies haben die so eine kleine, die ist ungefähr so groß wie ein Backofen. Ziemlich genau.
Und wie, und,
reicht.
Und da frage ich mich natürlich als Laie, wie simuliert man denn die Sonne? Also hat man da einfach einen sehr großen Heizstrahler aufgebaut oder ist das irgendwas Spezielles?
Es waren 7 Xenonlampen mit je 25 Kilowatt Anschlussleistung, die eben entsprechend das Ganze anleuchten konnten. Und da kommt dann schon ein bisschen was zusammen.
Mhm. Dann auf die Entfernung dann wahrscheinlich ähnlich, als wenn man dann irgendwie aus ein paar Millionen Kilometern die Sonne drauf scheinen lässt.
Ja, da steckt noch ein bisschen kompliziertere Optik hinten drin. So in etwa.
Verstehe.
Ja, also so halt so, dass irgendwie die 1,3 Kilowatt pro Quadratmeter zustande kommen, die man halt von der Sonne kriegt, in Erdnähe zumindest.
Genau, in Noordwijk beim European Test Services oder ETS steht die große Schwester von der Anlage, die hat nochmal 12 Lampen mehr und die kann dann im regulären Betrieb, glaube ich, auf 2 Solarkonstanten hochgehen. Und sie haben es zwischenzeitlich mal umgebaut, um für Bepi Colombo die Thermaltests zu machen auf 10 Solarkonstanten.
Ja, da braucht man dann schon ein bisschen mehr. So 2 sind ja so Venus und so, ne?
Ja. Das können die im regulären Betrieb testen.
Mhm. Ja, das ist. Ja, Venus Express hat es ja gegeben. Welche Sonde war das? Ach ja, jetzt hier Hayabusa 2 oder was? Osiris Rex, die auf dem Rückweg, wo in Diskussion war, dass man auf dem Rückweg an der Venus vorbeifliegt, um besser zurück zur Erde zu kommen, wenn es schneller gegangen wäre, aber dann hätte man, wäre man beim Wärmebudget drüber gekommen. Das war Hayabusa 2.
Und
sowas gibt's.
Ja. Ich schlage mal vor, wir drehen ein bisschen die Zeit zurück und fangen mal vorne an. Wie ist das jetzt eigentlich dazu gekommen, dass du dich, sag ich mal, für eine Karriere in der Raumfahrt entschieden hast? Wie hat das angefangen, wahrscheinlich dann als Student? Was hast du angefangen zu studieren?
Ich habe Physik angefangen zu studieren, 2012. Und bin dann auf Raumfahrt aufmerksam geworden, tatsächlich durch Kerbal Space Program.
Ah ja.
Das ist genau in der Zeit auch entstanden und habe dann damals relativ viel Zeit damit verbracht und bin dann auf die studentische Gruppe bei uns an der Uni aufmerksam gemacht worden, die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt, etwas sperrig einfach kurz WAR. Kennt man tatsächlich jetzt in einer neueren Geschichte hauptsächlich von der Teilnahme am Hyperloop-Projekt. Das Stimmt. ist dann 3 Jahre später gewesen. Da war ich ganz kurzzeitig auch mit dabei, aber da war jetzt meine Beteiligung jetzt nicht so herausragend oder irgendwie zentral, dass es jetzt wirklich relevant wäre. Ich war tatsächlich auch mehr in der Raketentechnik in diesem Studentenverein tätig.
Wurde die nicht damals schon von Lutz Kaiser gegründet? Kann das sein?
Lutz Kaiser war doch, glaube ich, in Stuttgart.
Ja.
Der war in Stuttgart.
Der war in Stuttgart, okay.
Gegründet wurde die war von Professor Schmucker, der jetzt auch ähnlich wie, ich glaube, der Enkel oder Neffe, Sohn von Lutz Kaiser eben Advisor für ESA Aerospace ist. Also die hängen gewissermaßen auch, haben die eine Verbindung zueinander, aber nicht so direkt.
Mhm. Also man muss dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, die WAAA befindet sich an der TU München.
Genau.
Genau.
Wurde aber auch in der ungefähr der gleichen Zeit gegründet, und zwar in den 60ern. Oder 70ern? Nee, das war in den 70ern, muss es gewesen sein. Hm. Nee. Nein, es war 60er, genau.
Nee, muss nämlich muss 50er. 60er, weil irgendwie 75 ist die Ariane, hat man mit der Ariane angefangen. Und da war dann endgültig Schluss mit OTRAG. Also muss es schon in den 60er Jahren gewesen sein.
Und wie kann
aber,
man sich,
warte mal ganz kurz. Ja? Es gibt Raumfahrtdynastien in Deutschland? Habe ich das richtig mitgekriegt?
So ein bisschen.
Erblich bedingt.
Raumfahrt ist erblich bedingt. Die Erbfolge ist tatsächlich ganz interessant, weil Professor Schmucker wurde damals von Harry Ruppe mehr oder weniger ausgebildet und herangezogen. Der ist damals eben erster Professor an einem Lehrstuhl für Raumfahrttechnik gewesen, den man damals frisch an der TU gegründet hatte, und wurde vom Apollo-Projekt tatsächlich abgezogen. Also der war bei Apollo mit dabei und hat damals eben auch Werner von Braun eben kennengelernt, beides Deutsche, natürlich waren die unter einer Decke. Und es gibt tatsächlich ein Bild, da ist Werner von Braun neben einem Teststand von der WAAA aus dieser Zeit.
Okay.
Also die Erfolge geht bis zum Ursprung.
Ja,
genau, ja gut, von Werner von Braun kommt man dann zu Obert und dann ist man schon fast am Anfang, an der Quelle.
Ja.
Ja. Ja gut, okay, es ist halt auch alles noch recht neu und so eine typische Wissenschaftlerkarriere geht ja auch durchaus ein paar Jahrzehnte und dann passiert sowas halt nicht.
Ja, genau, und die WAAA hatte eben damals die erste Hybridrakete Deutschlands gebaut, die Bavarella, die liegt auch im Deutschen Museum, ich glaube eine Kopie oder, naja, es muss eine Kopie sein, ich glaube das Original hat man nicht geborgen. Und man hat sich dann Anfang der 2000er dann eben auf diese Wurzeln zurückbesonnen und hat dann nach einigen Jahrzehnten reiner Triebwerksforschung wieder angefangen, tatsächlich Flugkörper zu bauen. Und hat dann jetzt die dritte Iteration der sogenannten WAAA-Experimentalrakete, also WAAA-X-Raketen, in der Entwicklung. Die Entwicklung von dieser WAAA-X3 geht jetzt auch schon ein paar Jährchen. Die hat angefangen, bevor ich der WAAA beigetreten bin, und sie geht noch immer, dauert noch immer an. Das ist das Risiko, wenn man mit flüssigem Sauerstoff anfängt zu arbeiten. Da ist es einfach sehr, sehr aufwendig. Vor allem für Studenten, die jetzt noch nicht den Wissensschatz haben, um mit dem Material gut umgehen zu können und auch nicht die finanziellen Ressourcen haben, um eben entsprechendes Equipment in großem Stil heranzuschaffen, um dann damit auch sorgenfreier arbeiten zu können.
Was ist das kompliziert an flüssigem Sauerstoff? Einfach, dass er gekühlt werden muss? Oder gibt es da noch andere Komponenten?
Ja, die Materialkompatibilität wird halt schwierig, weil alles, was man ungefähr an Industriekomponenten findet, ist ausgelegt auf bis zu minus 40 Grad. Und Sachen, die bis auf minus 180 Grad ausgelegt sind, sind entsprechend teuer und auch nicht so leicht verfügbar. Hm. Also es ist einfach die Kompatibilität von Equipment zu dem benutzten Material schwierig.
Mhm. Und einfach selbst entwerfen und bauen lassen ist halt im studentischen Umfeld auch schwierig, ne?
Ja, und der Ansatz, sich einen eigenen Sauerstoffverflüssiger zu bauen, das auch umgesetzt wurde, hat halt leider einen Großteil des Budgets gefressen und dementsprechend die eigentliche Triebwerksentwicklung und Raketenentwicklung nicht unbedingt positiv beeinflusst. Also es wurde damals eine Anlage gebaut, um aus flüssigem Stickstoff, den man einfach von der Chemiefakultät sich geholt hat, und gasförmigen Sauerstoff, der vom anderen Lehrstuhl kam, einfach flüssigen Sauerstoff zu kreieren, weil man dachte, oh, die beiden Rohstoffe sind in unbegrenzter Menge an der Uni verfügbar. Wir brauchen flüssigen Sauerstoff, dann erschaffen wir uns einfach. Hat funktioniert, aber mit entsprechendem Aufwand.
Mhm. Wo wir gerade beim Aufwand sind, wie kann ich mir das vorstellen, wie diese wissenschaftliche Arbeitsgruppe funktioniert? Ist das, du meintest, es ist ein Verein? Ist das einfach so ein eingetragener Verein, wo ich dann als Student beitreten kann oder muss ich mich dafür qualifizieren? Gibt es irgendwie Auswahlverfahren? Wie kann man sich das, sag ich mal, als Nicht-Kenner dieser Szene vorstellen?
Also die Rechtsform Verein hat, die war seit erst ein paar wenigen Jahren, ich glaube 2015 war die offizielle Vereinsgründung.
Mhm. Und davor was war's?
Ohne Rechtsform. Es war einfach eine Gruppe an der Universität, wo man relativ formlos oder ohne jetzt großes Zeremoniell halt beigetreten ist und halt eben Mitglied war und dann sich in eine der Fachbereiche halt engagieren konnte. Neben der Raketentechnik war nämlich auch noch auch selber in der Satellitentechnik tätig, hat früher Studien für Interstellar Travel publiziert, auch relativ großformatig publiziert und war da auch sehr erfolgreich, aber das ist dann irgendwann mal gestorben und da gab es dann einfach keinen Nachwuchs mehr und dann wurde das Projekt eingestellt. Und dann gibt es noch mehr oder weniger jährlich Teilnahme an Weltraumaufzug-Wettbewerben, wo mit einem sogenannten Climber an einem Seil hochgeklettert wird, das dann an einem Ballon festgemacht ist, um dann praktisch ein autonomes Vehikel zu testen, was, falls die Materialphysik irgendwann mal 50 Durchbrüche hintereinander erleben sollte und man tatsächlich einen Weltraumaufzug bauen sollte, dann tatsächlich man da hochklettern kann.
Also ein bisschen den zweiten Schritt vom ersten machen. Also falls wir je diese Materialtechnik bekommen, haben wir auf jeden Fall danach sofort einen Climber dafür.
Genau.
Ja, wobei ich habe in den irgendwie vor ein paar Tagen mal ein bisschen rumgerechnet und festgestellt, wenn man im niedrigen Erdorbit ein Seil nimmt und das so, naja, an den unteren Rand der Strahlungsgürtel bis hoch also so lange macht, dass man bis an den unteren Rand der Strahlungsgürtel kommt, sodass man sich nicht verstrahlt da oben, dann hätte man da oben schon so viel Gravitation wie auf dem Mond, sogar ein bisschen mehr. So, ich glaube 1500 Kilometer Länge oder sowas hätte ich mir gedacht.
Das hält die Materialphysik zumindest aus.
Ja, ne?
Hat das nicht Kim Stanley Robinson in Amalthea verwendet? Also Englisch Seven Eves?
Ich habe das Buch immer noch nicht gelesen.
Da gibt es auch so halbe Weltraumaufzüge, die so mehr so nach so einem so zwei Enden an eines Seils und man schleudert sich gegenseitig quasi hoch und runter und das wird dann quasi so skaliert, dass man dann irgendwie nur sehr hoch in die Atmosphäre fliegen muss, dann hängt man sich in ein Seil und wird daran dann quasi hochgeschleudert in den Orbit. Und
das Projekt gibt's ja.
Genau, also ich glaube, dass wenn du mal Amalthea zu Ende liest, dann wirst du das auch wiederfinden.
Ja, aber davon habe ich schon gehört, ja.
Das heißt, glaube ich, Space Tether oder so.
Genau, ja.
War das nicht, aber das war jetzt keins dieser Advanced Concepts, was wir neulich mal besprochen haben, oder?
Nee. Okay. Nee, war keins davon.
Okay.
Das war jetzt einfach bloß so von mir gewesen, dass ich einfach mal ausgerechnet habe, was ist eigentlich der also wie viel Gravitation geht eigentlich verloren, wenn man entsprechend weit von der Erde weggeht und das dann einfach nur durch Fliehkraft kompensiert, weil das, was man dann mit zusätzlicher Fliehkraft kompensiert, das bleibt dann sozusagen als Gravitation, als Pseudogravitation übrig. Ohne dass man jetzt die Probleme hätte mit einer Zentrifuge und so weiter. Man hat nur das Problem mit dem etwas über 1000 Kilometer langen Kabel.
Ja, muss man schauen, was praktikabler ist.
Ich habe nicht behauptet, es ist praktikabel, ich habe behauptet, es ist möglich.
Genau.
Ja, genau, also wir waren bei der Wahl, da warst du dann mehr oder weniger Mitglied, könnte man sagen. Und
ja, ich war Mitglied, genau. Und dann später, als die Vereinsgründung dann kam, auch Vereinsmitglied. Also ich war dann auch Gründungsmitglied, weil das war ja während meiner Zeit, wo die Rechtsform geändert wurde.
Das ist auch was man sich dann Lebenslauf schreiben kann. Gründungsmitglied der Wahl e.V.
Das steht da schon drin,
genau. Muss man ja nicht verraten, dass die Wahl e.V. erst 2015 gegründet wurde. Genau, und dann hatte ich, glaube ich, bei dir am Twitter-Profil noch gesehen, dass du auch noch bei einem anderen studentischen Raketenverein in Dänemark, glaube ich, auch Gründungsmitglied warst.
Ja, ich war nicht nur Gründungsmitglied, sondern ich war Gründer tatsächlich.
Ah ja, das ist ja spannend, erzähl mal davon.
Ich habe dann in meinem Master, also 2016, bin ich für die Masterarbeit nach Dänemark gegangen. Masterarbeit, muss man dazu wissen.
Daher kommt die Verbindung, okay.
Masterarbeit, muss man wissen, dauert für Physiker an der TU München nicht nur ein halbes Jahr, so wie für ungefähr jeden anderen Mensch auf der Welt, sondern ein ganzes Jahr. Und dementsprechend war ich auch ein ganzes Jahr in Dänemark. Ich kannte die Uni schon von meiner Bachelorarbeit tatsächlich, weil ich dort mein Bachelorarbeitsprojekt für Elektrokatalysatoren für Wasserstoff dort auf einer Messe, schon eine studentische Messe vorgestellt habe und kannte schon so die Fähigkeiten und auch die Infrastruktur an der Uni und habe dann festgestellt bei diesem Besuch dort, dass auch die Unterstützung für solche studentischen Projekte an der DTU, also so heißt die Universität dort, Danmarks Tekniske Universität, auch extrem gut ist und sich durchaus mit der TU messen kann, und in einigen Bereichen kann sich die TU in München auch ein bisschen was davon abgucken, denke ich. Auf jeden Fall kam mir in den Sinn, dass es vielleicht auch ein paar Leute geben könnte, die sich für Raumfahrttechnik und vor allem Raketentechnik interessieren könnten, aber halt bislang weder an der DTU noch sonst irgendwo in Dänemark die Möglichkeit haben, da irgendwas in die Richtung zu machen. Und habe dann relativ blauäugig beschlossen, einfach Plakate auszuhängen, als ich dann dort war für meine Masterarbeit und einfach nach Interessierten gesucht habe, die Interesse daran haben, zusammen Raketen zu bauen. Dann haben sich tatsächlich bei der Gründungsveranstaltung so viele in dem...
Dann sind die Idioten auch noch gekommen, verdammt.
Ja, und so in einer Menge, die es mir nicht hätte erträumen lassen. Also der Raum war brechend voll. Es war dann auch ein Mitglied von Copenhagen Suborbitals mit dabei, die hatte ich kurz vorher auf Twitter auch angeschrieben, dass ich halt eben diese Aktion starte und ob sie irgendwelche Tipps hätten oder Interessierte hätten, die das irgendwie unterstützen wollen. Und da kam dann Jakob Larsen, den kennt man auch von den ganzen Videos, die Copenhagen Suborbitals hochlädt, also der ist einer der führenden Köpfe bei Copenhagen Suborbitals, und der stand dann eben auch mit im Raum und haben dann meinen Vortrag, was ich mir so als grobes Startkonzept überlegt hatte, dann zugehört, und da ging es dann los. Dann sind dann auch schon die ersten Entscheidungen gleich relativ früh gefallen mit: Wir trauen uns an Flüssigtreibstoffe ran, also wir machen keine Feststoff, keine hybriden Raketen, sondern Biliquids. Und haben dann angefangen, die ersten Konzepte zu entwickeln.
Ja gut, flüssig Monopropellant will man nicht.
Nein. Es gibt einen Monopropellant, der nicht... Also von dem man zumindest vorhersagen kann, dass er nicht explodiert, aber der will einem das Gesicht essen oder halt gibt einem Krebs, das ist halt Hydrazin, und alles andere ist halt so instabil, dass man
enthusiastisch
niemanden randlassen will. Auch die Experten wollen das nicht mehr machen.
Ja, das kennt man ja von Ignition.
High-Test-Peroxide und so ist alles nicht schön. Also Wasserstoffperoxid und ich glaube, Lachgas kann man ja auch so benutzen. Ne? Das ist auch etwas sehr enthusiastisch vom Stoff her.
Das Problem von Lachgas als Monoprop ist halt, man muss einen geheizten Katalysator mit rumschleifen. Das heißt, man muss eigentlich auch eine Stromquelle mit rumschleifen. Und das Triebwerk wird einfach etwas umständlich. High-Test-Peroxide wird tatsächlich in Kopenhagen eingesetzt oder wurde eingesetzt, ob es jetzt in Zukunft eingesetzt wird für das große Projekt von Copenhagen Suborbital, das weiß ich jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Also zumindest war, als ich dort war, das Konzept von Copenhagen Suborbitals für die Speaker-Rakete, also diese bemannte Suborbitalrakete mit High-Test-Peroxide die Turbopumpe anzutreiben.
Ja, also wie bei einer, sag nicht V2. Soyuz, natürlich.
Auf der anderen Straßenseite von Copenhagen Suborbitals, wo einer der zwei Gründer geendet ist, hat man das auch weitergemacht. Da wurde aber High-Test Peroxide tatsächlich weiterhin T-Stoff genannt.
Okay. Ich erinnere mich, bei Copenhagen Suborbitals, war das nicht einer der ehemaligen Gründer mit dem U-Boot? Oder habe ich da eine falsche Verbindung? Ja, doch, das war doch das mit der Journalistin. Aber der war da schon raus, als das passiert ist, glaube ich.
Also die gesamte Geschichte bis zum Ausscheiden der beiden Gründer aus Copenhagen Suborbitals gibt es tatsächlich als Film. Heißt Amateurs in Space oder so. Ja, Amateurs in Space. Von niederländischen Filmgruppe, die das eben gedreht hat. Und ich glaube, ein halbes Jahr vor diesem U-Boot Zwischenfall, nennen wir es mal, rausgekommen ist.
Ja, es war ja, also was ich damit bekommen habe, war es ja so, dieser eine Gründer hatte sich dann, glaube ich, auch selber ein U-Boot gebaut. Ich meine, wenn man schon eine Rakete sauber baut, kann man vielleicht auch gleich ein U-Boot bauen.
Na, es war umgekehrt.
Also wenn man umgekehrt
das U-Boot hat, dann kann man auch eine Rakete bauen.
Ja, ich glaube, so vom Konzept her ist das nicht so weit entfernt. Nur anderer Treibstoff. Und dann war da eine Journalistin zu Gast und ich glaube, es ging dann darum, ist sie jetzt gestürzt oder war da irgendwas anderes im Spiel? Sie ist auf jeden Fall dann auf diesem U-Boot gestorben und man hat dann irgendwie Tage später ihre Leiche im Meer gefunden. Und dann wurde das alles kriminell, also von der Polizei untersucht und ich weiß gar nicht, wie jetzt der letzte Stand ist, auf jeden Fall war das sehr unglücklich, dieser Vorfall. Also du hast jetzt einige Erfahrungen mit, sag ich mal, studentischen Raketengruppen gesammelt in deiner Studienkarriere. Hast du denn irgendwelche, in Neudeutsch würde man sagen, Learnings, so was macht studentische Raketenarbeit aus? Was sollte man beachten? Was sollte man vielleicht lieber nicht tun? Also ich habe jetzt schon gehört, flüssiger Sauerstoff ist eher hinderlich bei der Weiterentwicklung.
Ja, also iterative Entwicklung ist ja bei solchen Projekten immer mit dabei. Und das Problem bei studentischen Projekten besonders ist, man hat einen ziemlich hohen Durchsatz an Personal. Und Leute, die halt kommen, sich Sachen anlernen und dann halt gehen und mit dem gelernten Wissen dann halt auch gehen. Der Wissenstransfer zwischen den unterschiedlichen Generationen ist immer ein großes Problem. Und wenn man da halt den Step zwischen zwei Projekten, also diese Projektiterationen zu groß wählt, dann schafft man es nicht, die Leute lang genug in dem Projekt zu halten, dass es wirklich vorwärts kommt, bevor sie wieder weg sind. Mhm. Und man praktisch immer auf derselben Stelle tritt.
Also lieber kleinere Projekte, die sich dann schneller durchführen lassen.
Ja, also es ist zumindest ein Merkmal, was die großen Vereine in Delft, der Dare-Verein, auszeichnet, dass sie halt neben großen Projekten auch immer ein kleines Projekt nebenher laufen lassen haben, wo die Leute ausgebildet werden können und was auch gleichzeitig so ein bisschen als Technologieträger genutzt werden kann. Aber auch gleichzeitig das Projekt zwischen einzelnen Iterationsstufen keine zu großen Entwicklungssprünge macht. Also der Treibstoff, den sie benutzen, der ist seit wahrscheinlich 10 Jahren oder länger der gleiche. Sie haben jetzt bei der Treibstofftechnologie sich nicht groß umorientiert, weil warum einen neuen Treibstoff suchen, wenn der alte gut funktioniert und man es hochskalieren kann?
Mhm. Das ist der Paraffinantrieb, oder?
Paraffin ist auch mit drin. Ich glaube, die Zusammensetzung vom Festbrennstoffteil waren 10% Paraffin, 10% Aluminium und 80% Sorbitol. Also es ist mehr Hustenbonbon als Paraffin.
Okay. Die Hustenbonbon-Rakete, Sorbitol.
So habe ich zumindest immer getauft.
Also das, ja, weil ich finde das sehr spannend, so dieses ganze Thema studentische Raketenforschung. Wir hatten ja auch schon einige Leute im Podcast zu Gast. Ich erinnere mich ganz auf unserem ersten Chaos Computer Kongress hatten wir Leute zu Gast von Rexus Bexus, was ja so ein Höhenforschungsprojekt ist, beziehungsweise dann auch mit Höhenforschungsballons, aber auch mit Höhenforschungsraketen. Wir hatten die Leute von diesem, jetzt habe ich den Namen vergessen, hier dieses mit diesem Magnet Transportsystem, wo sie Flüssigkeiten, also hier diese Magnetflüssigkeit in der Schwere.
Ja, ich weiß nicht, was mit den Ferrofluiden, ich weiß, aber frag mir nicht, wie die hießen.
Kann man ja bei uns im Archiv nachschauen.
Ich kann mir irgendwie Konzepte kann ich mir ganz gut merken, aber bloß keine Namen.
Und ich finde das halt so spannend, weil ich habe so das Gefühl, und vielleicht kannst du das bestätigen, das ist jetzt so, der, also wenn man zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass das auch hier viele Leute hören, die sich vielleicht überlegen, ja, ich würde gerne in der Raumfahrt arbeiten und ich weiß noch nicht, wie ich das mache, dass das dann so der Weg ist, wie man dann auch, sag ich mal, in die Industrie kommt. Also man fängt das an, irgendwie Physik zu studieren oder vielleicht gibt es dann auch einen Studiengang Luft- und Raumfahrt und beteiligt sich dann halt an solchen studentischen Projekten und darüber wird man dann wahrscheinlich auch die ersten Kontakte knüpfen und kommt so halt auf so einen Karriereweg, würde ich es mal nennen. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wo die ganzen, wo die zwei von studentischen Projekten abgeleiteten Startups rauskommen, die sind dann auch entsprechend vernetzt, um dann entsprechend auch sich die Unterstützung zu holen, um dann auch in der Industrie dann weiterzukommen. Nicht nur, wenn sie sich unbedingt ausgründen, so wie jetzt High Impulse und ESA Aerospace, sondern auch, wenn man den klassischen Weg geht und dann halt für entsprechenden OEM oder entsprechende Firma arbeitet.
Mhm. Wo du die ganze Zeit von Personaldurchsatz sozusagen gesprochen hast, das ist doch sicherlich auch bei den großen Firmen ein Problem. Also ich weiß, dass in Russland wohl ein großes Problem war, dass so die alte Riege irgendwann abgetreten ist und dann plötzlich sehr viele schwere Fehler in die Sojus- und Proton-Raketen reingekommen sind, dass man da einfach ja Mist gebaut hat, weil hat einem niemand erzählt. Hast du so das Gefühl, dass das auch in der europäischen Raumfahrt jetzt gerade ein bisschen sich einschleicht?
Also ich kann jetzt nicht für
das
herstellen, aber mein Industriekontakt zu der Branche hat mir gelehrt, dass so diese Investitionen, die halt zu Beginn der Technologie in den 60er, 70ern getätigt wurden, dann auch mit entsprechendem Aufbau von Know-how einhergingen und halt die Investitionskurve dann entsprechend runtergegangen ist, aber halt das Know-how jetzt nicht unbedingt dann weitergegeben wurde und man halt immer noch auf den Investitionen und halt auch dem Know-how, was damals angeschafft wurde, sitzt und dementsprechend die Generation jetzt in Rente geht. Das sind ja zwar größere Zyklen, dass man eigentlich die Zeit gehabt hätte, um sich halt neu aufzustellen, aber ich glaube, da fehlt tatsächlich dann das Geld, um sich zumindest in neue Projekte so reinzuwagen, dass man auch neue Technologien wagt und neue Konzepte wagt und entsprechend mit neuen Gedanken dann auch neu anfängt und ein bisschen das weiterentwickelt.
Naja,
das ist jetzt der Blick von jemandem, der es nicht direkt für Hersteller gearbeitet hat. Also ich habe, wie gesagt, nur für die Tester, also für eine Testinfrastruktur gearbeitet und bei uns sind die auch nur durchgekommen und wir haben jetzt nicht direkt mit den Satelliten gearbeitet, dafür waren die viel zu teuer und waren nie, unsere Versicherung hätte uns den Kopf abgerissen, wenn irgendjemand den Satellit angefasst hätte.
Ja, ich habe jetzt bloß noch so im Kopf in der Diskussion, ich frage mich nicht mehr, wo das war, irgendeine Panel-Diskussion, wo dann hinterher eine Diskussion kam mit einem sehr alten Herrn, der doch darauf bestand, dass man unbedingt das Know-how von der Ariane 5 doch schützen muss und dass das irgendwie weitergehen muss. Während halt gleichzeitig offensichtlich ist, dass man in Amerika so mit SpaceX da doch ganz andere Konzepte verfolgt, die einfach fundamental besser sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich hatte, das ist wirklich, das bestätigt so diesen Eindruck, ne? Also dass man schützt dieses alte Wissen, weil man irgendwie Neues nicht aufgebaut hat und auch nicht so richtig in der Lage ist oder nicht willens ist, das zu tun. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich an Geldmangel liegt, weil man hat ja jetzt mal eben so 4 Milliarden auf die Ariane 6 draufgeworfen, die im Prinzip ja nichts anderes ist als eine Ariane 5 mit ein paar neuen Feststoffboostern. Ich meine, also Ariane 5 ME plus ein paar neue Feststoffbooster, weil also die Entwicklung von der Ariane 5 und von den Nachfolgern der Ariane 5 geht ja schon seit Ewigkeiten.
Also man traut sich zumindest das Geld nicht so auszugeben, wie man es sich in den 60ern und 70ern getraut hat. Also Geld ist jetzt da, aber nicht für Innovationen direkt da.
Genau.
Das ist, glaube ich, das Problem.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt, weil also der Stein des Anstoßes war, für dieses Gespräch war ja auch so Franks Artikel über die deutsche Raumfahrt und wir hatten ja auch in den letzten Folgen öfters über diverse Raketenwettbewerbe der Bundesregierung gesprochen oder dass die ESA irgendwelche Seed-Investitionen in sowas wie High Impulse oder ESA Aerospace steckt. Kannst du da irgendwie so einen Überblick geben, wo gerade das Geld jetzt hingesteckt wird oder was da aktuell sich tut in der, sag ich mal, Raketenbauerszene in Deutschland?
Und vor allen Dingen, woher es kommt.
Also ganz so tief in den Kommunikationskanälen bin ich dann jetzt auch wieder nicht drin, dass ich klar. Jetzt sagen kann, wer ist wo, wie Geld. Und wenn ich das wäre, dann dürfte ich es, glaube ich, nicht sagen.
Wir brauchen den Namen. Nee, also reicht natürlich so weit, wie du kannst. Das ist ja wahrscheinlich für uns dann schon viel weiter, als wir je selber kommen.
Ja, also es gibt ja eben diese drei Startups, die jetzt sich da in den letzten Jahren gegründet haben. ESA Aerospace, die eben aus der Ware hervorgegangen ist. Dann High Impulse, die aus High End hervorgegangen sind. Das ist kein Zufall, dass sie so gleich heißen. Die aber tatsächlich sehr auch stark vom DLR unterstützt wurden und immer noch werden.
Also High End war dann so eine studentische Forschungsgruppe in Lampolzhausen oder was war das?
Die war in Stuttgart, also das ist praktisch war bloß in Stuttgart, mit dem Unterschied, dass statt normaler Studierende, also dass der Großteil der Mitglieder nicht normale Bachelor- und Masterstudenten waren, sondern das Projekt zu großen Teilen auf den Schultern von Doktoranden oder Festangestellten von Instituten lag, die auch entsprechende Verbindungen auch schon nach Lampolzhausen hatten, was dann anderen studentischen Vereinen ein bisschen sauer aufgestoßen ist, als es dann halt eben im Sternwettbewerb vom DLR dann schon diese Verbindung etwas deutlich wurde und sich manche auch gefühlt hatten, dass sie gegenüber High-End ein bisschen benachteiligt wurden. Die Verbindung, was aber nicht unbedingt daran lag, dass sie tatsächlich das gewesen wären, sondern dass einfach die Kommunikation zwischen High-End und dem DLR als Auftraggeber und Geldgeber halt durch die räumliche und organisatorische Nähe dann doch etwas besser war und dementsprechend die Verbindungen dann besser waren. Und da gibt es ja noch die Rocket Factory Augsburg, um wieder zurückzukommen, die ja eine Ausgründung von OHB ist. Ja. Genau, also da steckt, glaube ich, hauptsächlich dahinter, dass man versucht, von dem doch eher Old Space ausgerichteten Unternehmen dann zumindest die Vorteile von einem Startup mit entsprechender neuer Dynamik nutzen zu können, ohne jetzt kompletten anderen Spieler auf dem Feld zu haben.
Hast du irgendwas davon mitbekommen, woher die ihre Technologie, ihre Antriebstechnologie haben? Weil die wollen ja doch, ist ja sehr ambitioniert irgendwie, im Hauptstromverfahren so ein kleines Kerosintriebwerk zu bauen. Das hat mich sehr überrascht.
Da habe ich jetzt keine Ahnung, wo die das herhaben. Also die kamen auch relativ aus dem Nichts heraus. Vor ein paar Jahren hat die ESA so einen Wettbewerb ausgeschrieben gehabt. Damals waren es noch mehr als drei Teilnehmer für Konzepte für eben Mikrolauncher. Hatte damals tatsächlich die VAR parallel zu ESA Aerospace ein Projekt eingetragen. Aber das Projekt von der VAR ist dann unter den Fittichen von MT Aerospace, glaube ich, gelandet, die das selber eingetragen haben, zusammen mit einem Air-Launch-Konzept und noch ein bisschen was anderem. Also das war ein ziemliches Sammelsurium an Konzepten, die damals in diesem Micro-Launcher-Wettbewerb aufgetaucht sind. Ich bin mir aber nicht sicher, was aus dem geworden ist, aus diesem Wettbewerb. Ich glaube, Rocket Factory Augsburg war damals auch schon separat von OHB. Also OHB und MT Aerospace ist, glaube ich, auch mit OHB verbandelt.
Ja, die sind da auch.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, sind auch so eine Tochterfirma davon. Habe ich jetzt gehört, müssen Kurzarbeit anmelden, weil die Ariane 6 sich verzögert. Es gab ja vor kurzem diesen Handelsblattartikel, ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, so nach so einem Op-Ed, so nach dem Motto, Europa verschläft seine Zukunft im Weltall, wo es auch darum geht, dass, glaube ich, ESA Aerospace meinte, ja, sie wollten ihre Rakete in Lamposhausen testen, also ihr Triebwerk, und es kam nie eine Antwort, und als dann eine Antwort kam, war es nun mehr so grob, und dann sind sie einfach nach Schweden gegangen, und da kam sofort, ja, was braucht ihr denn, und hier, so viel kostet das, und hier ist unsere Preisliste, und kommt doch nächste Woche vorbei, so nach dem Motto, wo dann auch gemunkelt wurde, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass ja High Impulse im Grunde etwas Ähnliches wie ESA Aerospace macht und dass da High Impulse ein bisschen bevorzugt wird.
Also die Anschrift von High Impulse war zwischenzeitlich die Anschrift vom DLR in Lampolzhausen und dann nur zu Händen von High Impulse.
Also sagen wir sehr eng verbandelt.
Selbes Gebäude.
Ja. Ja, und in diesem Handelsblattartikel ging es dann auch darum, dass, glaube ich, gesagt wurde, dass MT Aerospace, ich glaube, ein Sprecher sagte, sie haben, glaube ich, irgendwie 100 Mitarbeitende zu viel, als dass sie das jetzt irgendwie im nächsten Jahr supporten könnte, und wahrscheinlich müssen sie sich dann ein bisschen schrumpfen, bis halt die Ariane 6 tatsächlich dann mal fliegt und dann auch tatsächlich Aufträge abwirft, also kontinuierlich. Und ja, und ich glaube, in dem Zuge stand das auch drin, dass das irgendwie so eine Tochterfirma von UHB ist, was ja wahrscheinlich der größte Raketen, also oder die größte Raumfahrtfirma in Deutschland ist, wenn ich das so richtig einschätze.
Ja, sie sind zumindest einer der zwei großen Satellitenhersteller und neben Airbus halt, ja, die größten. Mhm. Wobei Airbus halt kein reines deutsches Unternehmen ist, von dem her kann man schon sagen, ja, in Deutschland schon der größte.
Auch interessante Namensgebung, ursprünglich glaube ich Otto Hydraulik Bremen. Und jetzt, ich glaube, sie wollten das ein bisschen rebranden, und ich glaube, kurzzeitig hieß es mal, glaube ich, Orbitale Hochtechnologie Bremen. Aber ich glaube, der offizielle Name ist immer noch Otto Hydraulik Bremen, was so sehr nach Mittelständler klingt.
Habe ich jetzt ist nicht mitbekommen, okay. Aber cool.
Ja. Naja, gut, wir haben ja jetzt Zeitfracht hier in Deutschland, Zeitfracht zum Mond und so. die hatten ja die PT Scientists, die sind ja jetzt zu Zeitfracht geworden, nachdem sie pleite waren. Irgendwie, ich habe von denen auch noch nicht wieder viel gehört. Ich muss mal gucken. Ich weiß, wo die sitzen jetzt, aber.
Die leben immer noch?
Die leben noch, ja. Die leben noch.
Wollte ich auch gerade fragen, die waren ja mal ziemlich gehypt, so hatte ich das Gefühl. Also selbst noch zu IRC-Zeiten, wo wir dann in Bremen waren, war das so das große Ding, so PT Scientist mit ihrem Rover. Und die sind ja dann sehr schnell untergegangen.
Ja, sehe ich das schon richtig? Ne? Ja, die hatten, also das Letzte, was ich gemacht hatte, war ja, dass ich im letzten Mai oder so, hatten die ja bekannt gegeben, dass sie ein Memorandum of Understanding mit der ESA hatten. Und da war ich ja hier im Zeiss Planetarium in Berlin hier bei der Veranstaltung. Und das war wirklich kurz bevor sie pleite gegangen sind, bevor sie die Insolvenz anmelden mussten. Gut, ich kannte ja nun auch den Andreas Schäpers, der ja damals Pressesprecher für die war und dann
ein halbes
auch
Jahr, glaube ich. Ist.
Ja, also da ist wohl, ja, die wollten halt, die waren halt so in dieser Phase, wo sie gerade viel Geld brauchten, was halt genau die Phase auch immer ist, wo die meisten Startups irgendwie scheitern. Na, du brauchst irgendwie, damit du was verkaufen kannst, brauchst du einmal richtig viel Geld, dann muss das aber auch laufen, und es lief halt nicht, und dann ging es halt nicht gut.
Ja, es gibt so ein Tal des Todes bei Startups, wenn sie halt eine gewisse Größe erreicht haben, selbst wenn sie sich aus eigenem Umsatz finanzieren, wo sie dann so einen Sprung nach vorne brauchen, weil sie sonst von der Konkurrenz quasi mit mehr Geld ausgelaufen werden. Und da muss man quasi einmal richtig viel Geld in die Hand nehmen, um quasi so den Quantensprung zu machen, um dann sozusagen mithalten zu können. Das ist sehr spannend. Da bin ich ja mit meinem eigenen Arbeitgeber in einer ähnlichen Phase gerade.
Und bei Raumfahrt-Startups ist halt noch das Problem dazu, dass dieser Übergang ziemlich hart ist zwischen es startet nicht und es startet. Und solange es halt nicht fliegt, hat man nichts, was man verkaufen kann. Und man braucht entsprechend viel Geld am Anfang, um diese Schallmauer durchbrechen zu können.
Ja, also dazu kamen ja noch die schlechten Erfahrungen jetzt mit dem israelischen Bereshit. Und der indische Vikram-Lander ist ja auch gescheitert. Also es ist halt echt schwierig, was die sich da vorgestellt haben. Und ja, da ist wahrscheinlich einigen Leuten dann doch die Düse gegangen und haben gesagt, ob das wirklich klappt.
Ja, und der große Geldgeber Audi hat anderweitig Probleme gehabt und Vodafone konnte das jetzt nicht wirklich auffangen. Ja. Auch wenn sie dann gesagt haben, wir machen den ersten LTE-Masten auf dem Mond.
Genau.
Ja, das sind da wundert es mich, dass dann so andere Projekte tatsächlich sehr auf Kurs laufen, wie zum Beispiel, dass Tom Cruise ins All fliegt oder so, oder dass die Russen jetzt einen Film im All drehen wollen, wo ich gedacht habe, nee, das passiert nie. Als die Ankündigung kam, Tom Cruise will auf die ISS fliegen, habe ich gedacht, ja gut, kann er ja sich gerne wünschen, aber soll er erstmal machen. Und dann kam die Ankündigung, ja, und er hat sich einen Startplatz gebucht und sein Regisseur fliegt auch mit. Und wie hieß diese Firma, die diese Flüge vermittelt? Axiom Space.
Ja, genau.
Wo ich dann doch überrascht war, dass die erfolgreicher sind, als ich ihnen je zugetraut hätte.
Ja, doch. Also die wollen ja jetzt eine eigene Raumstation bauen. Zumindest so ein Anbau an die ISS, der dann irgendwann abgekoppelt werden kann. Wobei ich sagen muss, ich meine, in Anbetracht der Hollywood-Budgets sollte dich das eigentlich überhaupt nicht wundern, dass man da mal eben so 150 Millionen draufschmeißen kann, um die perfekte Location zu haben.
Also Gravity, als gerade der Film gedreht wurde, haben die Inder eine Mars-Mission gestartet und der Film Gravity, der genau 0 Sekunden im wirklichen Weltraum verbracht hat, war teurer als die komplette Mars-Mission.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Die Budgets, die gleichen sich immer mehr an und dann kann man wahrscheinlich auch einfach mal einen Flug zur ISS mitfinanzieren, gerade wenn die ISS günstig geworden ist.
Wobei Mangalyaan ja durchaus auch Kritik erntet, weil sie wissenschaftlich nicht allzu viel machen können. Aber es war ein perfekter Technologiedemonstrator. War halt in der Nutzlast sehr eingeschränkt, einfach weil die Rakete zu klein war im Prinzip, um zum Mars zu fliegen. Ja, die größeren Raketen hatten damals alle noch Probleme gehabt. Die GSLV Mark II hatte irgendwie ein paar Fehlstarts gehabt. Die Mark III war noch nicht ganz so weit. Und dann hat man halt so die kleine PSLV genommen und so mit Ach und Krach ist man zum Mond geflogen. Hat es geschafft, war gut. Aber vor allen Dingen hat man gezeigt, dass man einfach mit einem umgebauten Kommunikationssatelliten auch mal eben zum Mars fliegen kann. Das fand ich schon ziemlich cool. Und es kostet gar nicht mehr so viel.
Weniger als ein Hollywood-Film.
Ja, ich glaube 85 Millionen oder so haben sie bezahlt, inklusive allem, was jetzt so schlecht nicht ist.
Ja, kann sich sehen lassen. Also die NASA kommt damit keine Ahnung, kriegt da vielleicht ein paar Schrauben ins Panel von SLS reingedreht oder so?
Ja, so ungefähr.
Ja, ach, erinnere mich nicht an SLS.
Ja, oder vom James Webb Teleskop. Vor allen Dingen, nachdem sie rausgerutscht sind, da war das noch ein Stückchen teurer als nur irgendwie 85 Millionen, was der Schaden war, auf dem Rütteltisch, ne?
Ja, manche Leute fantasieren jetzt schon darüber, was ist, wenn jetzt einfach das James Webb Teleskop einfach beim Start einfach explodiert und alles für nichts war. So einfach alles in die Tonne getreten, so die ganzen Jahre Forschung und so. Das kann natürlich auch immer passieren. Das ist halt, sag ich mal, die brutale Schönheit der Raumfahrt. Du kannst dich 20 Jahre lang auf ein Projekt konzentrieren und dann ist ein Kabel falsch verdrahtet und dein gesamtes Projekt stürzt in den Ozean.
Ja.
Also solange das James-Webb-Teleskop nicht auf ein Ariane 5 starten wird, die in der Konfiguration neu ist, habe ich da relativ wenig Sorgen. Aber neue Konfiguration bei der Ariane 5,
die waren immer schlecht, ja. Ich meine, gut, die Nutzlastverkleidung, die haben sie jetzt schon getestet. Die brauchten ja eine neue für James Webb Teleskop, weil zwischen dem Sonnenschild, die haben ja so eine dünne Folie als Sonnenschild. Und da dazwischen ist natürlich Luft zwischen den einzelnen Lagen, weil es wird zusammengefaltet. Und beim Start hätte es dann passieren können, dadurch, dass man sehr schnell ins Vakuum reinkommt, dass sich die Luft einfach zu stark ausdehnt und die dünne Folie dann reißt. Da brauchte man jetzt eine neue Nutzlastverkleidung, die Luft etwas langsamer rauslässt. Und das hat man schon getestet. Das funktioniert wohl auch. Aber ich habe halt so ein bisschen Angst vor diesem Effekt, den man ja auch bei SpaceX gesehen hat, gegen Ende einer Generation einer bestimmten Rakete lässt die Zuverlässigkeit dann ja auch immer nach. Weil halt auch Leute weggehen, die sonst immer dort gearbeitet haben, weil es gibt ja schon die neue Generation und so, ne? Guckt vielleicht nicht mehr ganz so sehr drauf, wobei das bei James Webb Teleskop dann sicherlich anders laufen wird, aber so ein bisschen, so ganz ohne ist es nicht, in Anbetracht dessen, dass es halt wirklich eine sehr alte Rakete dann schon ist.
Ja, die erste, in der ersten Konfiguration ist es auch schon 20 Jahre oder so her.
Das war 96, das war 24 Jahre her und die erste ECR ist 2001 gestartet und dann 2004, glaube ich, zum ersten Mal erfolgreich oder 2003, ich müsste gucken, wann. Ich meine, die musste ja nochmal komplett neu überarbeitet werden. Irgendwo ist da auch eine Tonne Nutzlast auf der Strecke geblieben damals, als man die neu konfiguriert hat und ich habe keine Ahnung, also ich habe bis heute keine Ahnung, was mit der Ariane 5 ECA falsch war, aber die haben viele Jahre gebraucht, bis sie die Nutzlast von 10,5 Tonnen, die sie eigentlich haben sollte, komplett ausnutzen konnte. Bis dahin sind die immer bloß mit 9,5 Tonnen geflogen. Und man wollte mir zumindest nicht sagen, woran das gelegen hat. Ja, wir sind einfach besser geworden. Nee, Leute, ihr habt von Anfang an gesagt, 10,5 Tonnen und das Ding ist die ganze Zeit mit 9,5 geflogen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein.
Ja, vielleicht hat man doch plötzlich ein paar Prozent Leistung im Triebwerk gefunden. So wie bei SpaceX, wo halt auch plötzlich das Triebwerk plötzlich dreifach so viel Schub liefert wie in der ersten Generation. Aber das ist eher untypisch für ESA-Projekte.
Ja, das war auch so ein Ding bei den PT Scientists. Die hatte ich nämlich mal darauf angesprochen, das war schon so in einem Gespräch gewesen und wir sind so drauf gekommen. Die hatten beschrieben, dass sie noch Treibstoffreserven irgendwie brauchen für die Landung und so. Und dann hieß es, naja, Mondnacht ist immer so ein Problem, weil wird ja kalt dann. Und ob man das überhaupt überlegen, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann hatte ich so den Vorschlag gemacht, naja, ihr habt doch noch Treibstoff an Bord. Wie wäre es, wenn er einfach den verbrennt und dann wird es ja warm? Und dann hieß es erstmal sofort, kein Kommentar. Wo sofort klar ist, okay, gut, ihr habt drüber nachgedacht und ich habe dann später nochmal nachgefragt. Da hieß es, naja, wir hatten natürlich drüber nachgedacht und wir hatten das auch vor, aber die ESA war nicht damit einverstanden, dass wir das einfach so experimentell dann mal ausprobieren, ob das dann wirklich klappt, weil dann muss man das schon anmelden als Missionsziel und dann muss es abgesichert werden, dass das Missionsziel dann auch erreicht werden kann und so weiter und so ein Scheiß, weil irgendwie ist das überhaupt nicht vorgesehen, dass man einfach sagt, okay, gut, wir nehmen dieses Teil mit und dann gucken wir mal, was passiert. Irgendwie ist das in der Bürokratie der ESA nicht vorgesehen.
Aber auf der anderen Seite schafft es die Bürokratie der ESA, Missionen wie Schiaparelli zu 90-prozentigen Erfolgen zu erklären. Diesen Missionszielen.
Das war ja von Jan Wörner. Das war wirklich nur von Jan Wörner im Blog so geschrieben, dass er gesagt hat, hey, das ist 80% erfolgreich.
Ja, und auf der Pressekonferenz hat er das gesagt, oder?
Ja, ach so, okay, gut, dann war es so. Jedenfalls, ich glaube, das war von ihm, die Formulierung.
Okay, also doch nichts Offizielles.
Nicht. Ja, ich glaube, das da ärgert sich Jan Wörner heute noch drüber, dass er das gesagt hat.
Ja, aber das ist halt irgendwie, was soll der Scheiß? Ich meine, das zeigt natürlich schon irgendwie die Einstellung auch, ne? Mhm. Es gibt bei Ars Technica gibt es ein Interview, so ein Artikel, und da gab es ein Interview, wo ESA gefragt wurde, oder Ariane Space Chef, ich weiß es nicht mehr, was sie halt so von der Falcon 9 halten. Und dann meinten sie, naja, es ging um den Vergleich von Ariane 5 und Falcon 9 und dann hieß es, naja, für einen Mercedes kaufen sie sich ja auch nicht, weil er billig ist. Und dann kam der Chef von Avio direkt, der daneben saß und sagte noch dazu, naja, wir bauen hier keinen Tata. Ich glaube, das war 2018.
Oh mein Gott.
glaube, dieses Interview wird er jetzt auch nicht mehr gerne sich dran erinnern.
Also ich glaube 2015 oder 16 war es, habe ich den Satz gehört, ja, wir spüren SpaceX am Markt noch nicht.
Ja, ja, also 2016 war ILA gewesen und da hatte ich mir so vorgenommen, naja, ich frage mal so ein bisschen rum. Das war auch, damals war Ariane Group noch irgendwie, war schon so mehr oder weniger gegründet, aber die liefen damals alle noch unter Airbus Safran Launchers. Und das war irgendwie, ich war frisch gebackener Journalist, ich war fünf Monate oder so, nee, stimmt nicht, 7 oder 8 Monate lang war ich Journalist. Ja, so das ist das erste Mal, dass ich irgendwo war und ich habe mich nie so deplatziert gefühlt wie damals. Man kam halt so in dieses Presseschalet rein und ich so mit also wirklich totalen Straßenklamotten, gar nichts, ne, mit noch so Rucksack, alle Leute piekfein angezogen. Ja, kommen Sie doch rein, hier kriegen Sie noch ein Badge und hinten gab es dann so Krabbencocktails von irgendwie so, also vielleicht nicht Sternekoch, aber ganz hoch, ne? Hat auch gut geschmeckt, muss man sagen, aber ich habe mich so deplatziert gefühlt, aber komplett und auch so wie, wir machen jetzt mal irgendwie was Tolles für den Herrn, damit er sich auch gut fühlt und wohl fühlt. Also wirklich, man hat sich so total bestochen gefühlt irgendwie ganz komisch und ich konnte dann auch mit irgendeinem hohen Tier, ich weiß nicht mehr, wer das war, mich unterhalten und die meinten damals auch so, ja, wir wären jetzt auch so ein Startup, so wie SpaceX, weil sie halt kurz vor der Gründung von der Ariane Group irgendwie standen und natürlich habe ich keine Antwort, und ich habe natürlich auch keine irgendwie glaubhaften Antworten darauf bekommen, wie es denn sein kann, dass die Ariane 6 jetzt irgendwie 40% billiger wird als die Ariane 5, obwohl sich am Konzept im Prinzip überhaupt nichts ändert und die Oberstufe sogar noch viel komplizierter und teurer wahrscheinlich wird. Das war alles so absehbar.
Ich hab eine Frage an den Lukas. Also der Frank erzählt mir ja immer sehr viel von, was alles schlecht läuft in der Raumfahrt und ich bin ja mehr oder weniger so der Laie, ich bin so der interessierte Nerd, der am Wegesrand steht und immer sagt, ja, okay, sehr schön. Und jetzt habe ich mal die Chance, hier auch nochmal eine zweite Fachmeinung einzuholen. Würdest du denn zustimmen, dass alles, was jetzt so mit der Ariane 6, Ariane 5 schiefgelaufen ist oder was jetzt einfach nicht funktioniert oder generell was mit der europäischen Raumfahrt gerade passiert, dass das der falsche Kurs ist, also dass wir hier uns wirklich auf einem gefährlichen Weg befinden, oder übertreibt Frank manchmal?
Also ich sehe halt ein bisschen die Parallelen zwischen ESA-Raumfahrtprojekten und NASA-Raumfahrtprojekten, dass jetzt ähnlich wie in den USA eben die großen Flaggschiff-Projekte wie SLS oder Ariane 6 weit über dem Budget sind und hinterm Zeitplan und nicht wirklich vorwärts kommen und währenddessen halt so eine neue Generation mit flexibleren, aber auch kleineren Ideen, aber auch schnelleren Ideen deutlich schneller halt eben Erfolge erzielen kann und früher oder später halt den etablierten da den Markt ablaufen kann. SpaceX hat es wunderbar vorgemacht. Jetzt hat Rocket Lab als zweite Entität überhaupt eine Rakete, die beim Orbitalflug dabei war, wieder geborgen. Es ist bezeichnend, dass diese zwei Organisationen, die das bislang geschafft haben, beide private Firmen sind und dass eine staatliche Organisation da bislang noch ziemlich blank aussieht mit Wiederverwendung von Erststufen. In diesem Stil.
Naja gut, also bis jetzt hat Rocket Lab ja bloß geborgen und das hat man mit der Ariane 5 ja auch irgendwann mal geschafft. Beim Space Shuttle hat man es sogar wiederverwendet. Es hat sich bloß überhaupt nicht gelohnt, weil es zu teuer war. Und das hört man ja auch regelmäßig von Ariane und ESA. Ja, Wiederverwendung lohnt sich ja nicht, weil ist ja teurer als als neu zu bauen. Und bei Rocket Lab ist das ja auch so, dass Peter Beck gesagt hat, naja, wir wissen nicht, ob wir damit Geld einsparen können. Aber auf jeden Fall ersparen wir uns damit, eine zweite Raketenfabrik bauen zu müssen.
Beim Peter Beck ist halt jetzt zumindest mal der erste Schritt gemacht. Bei Ariane kann man den gut abkaufen, dass es sich nicht lohnt, die wieder zu verwenden, weil dann hätte MT Aerospace nicht nur 100 Leute zu viel angestellt, sondern halt noch ein paar mehr 100 Leute zu viel angestellt. Wenn von den 12 Starts oder waren es jetzt doch nur 6 Starts, die pro Jahr eingeplant sind, halt 5 Wiederverwendungen dabei sind, dann wird halt pro Jahr nur noch 1 oder 2 Raketen hergestellt. Da brauche ich keine Fabrik mehr dafür. Das ist dann Einzelmanufaktur, okay, es ist jetzt schon mehr oder weniger Manufaktur und keine Fabrik, aber dann wird es halt so richtig ineffizient.
Ja.
Und da ist klar, dass Wiederverwendung kein Weg ist, wenn ich so arbeite.
Das war ja auch das Problem. Das erste Konzept von der Ariane 6 war ja gewesen, dass man nur mit Feststoffboostern arbeitet und dann eine Oberstufe obendrauf packt. Mehr oder weniger, dass man zu dem Konzept zurückkommt, das man früher schon mal hatte bei der Ariane 4, die ja der große Erfolg überhaupt war von der europäischen Raumfahrt und genau der Erfolg, worauf man sich ausgeruht hat, wo man ja in der ersten Stufe, man höre und staune, 8 identische Triebwerke hatte und dann in der zweiten Stufe noch so eins davon und dann bloß noch in der dritten Stufe ein Wasserstofftriebwerk, weil Hydrazin und also UDMH und NTO ist halt nicht so effizient wie Kerosin. Und hat man halt oben noch Wasserstoff draufgepackt und hatte entsprechend eine Rakete, die im Prinzip wie eine Falcon 9 Rakete bloß mit Wasserstoffoberstufe war. Und das war so das Effizienteste, was man bauen konnte. Also das Wirtschaftlichste. Und davon ist mir komplett weggegangen. Und ist schon interessant, wenn man dann so alte Zeitschriftenartikel im Archiv findet von 1984, die da schon sagen irgendwie, ja, dieses Ariane 5 Konzept, das ist irgendwie wenig spannend und nicht sehr überzeugend. Die Wiederverwendung der Feststoffbooster sieht auch nicht sehr zukunftsweisend aus. Das war alles noch lange, bevor dieses Ding irgendwie doppelt so groß geworden ist, weil man ja unbedingt den Hermes draufpacken wollte, der immer größer geworden ist. Ach Gottchen, ey. Ja, also ich habe auch so das Gefühl, dass sie sich damals mit dem Hermes und der Ariane 5 so sehr die Finger verbrannt haben, dass sie seitdem halt keine neuen Technologien mehr entwickeln wollten, weil sie gedacht haben, das kriegt man nicht hin.
Und wenn sie dann zumindest andeuten, was Neues entwickeln zu wollen, dann ist es auch mehr Carbon Copy von etwas, was sich halt schon bewährt hat. Wobei jetzt die Lektion aus den Startups, angefangen von SpaceX bis die neuesten Gründungen, weniger sein sollte, wie man genau eine Rakete baut, sondern wie man eine Rakete entwickelt. Und ich glaube, die Lektion ist da auch immer noch nicht angekommen an manchen Stellen.
Und findet eine ähnliche Innovation jetzt bei deutschen Startups statt oder siehst du das eher skeptisch?
Ich bin nicht tief genug in den Entwicklungsprozessen von den 3 Startups drin. Also von Rocket Factory Augsburg weiß, glaube ich, niemand so wirklich viel. High Impulse versucht auf der Hybrid-Technologie, die eben mit High-End angefangen wurde zu entwickeln, aufzubauen, hat sich jetzt natürlich, weil sie orbital fliegen wollen, an ein bisschen potenteren Oxidator rangewagt als Lachgas und arbeitet jetzt mit Flüssig-Sauerstoff. Als Firma kann man das gut machen, als Studenten. Und ESA Aerospace ist ja LOX leichte Kohlenwasserstoffe, wobei die ESA ja schon gespoilert hat, dass es sich bei den leichten Kohlenwasserstoffen um Propan handelt. Also das ist jetzt keine neue Information in dem Sinne, sondern das ist jetzt Information, die an Stellen rausgesickert ist, wo eigentlich man sie nicht haben wollte, aber sie trotzdem rausgekommen ist.
Genau, wir hatten doch vor kurzem diesen europäischen Raketenwettbewerb und ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz durchgeblickt hatte ich nicht, worum es genau dabei ging. Fand in Portugal statt und genau. Danstar, also der Verein der Studenten in der dänischen Universität, wo du deine Masterarbeit geschrieben hast, die haben da eine Rakete gestartet, betrieben mit Isopropylalkohol und Lachgas, glaube ich.
Genau.
Und wie kam es dazu und was ist das für ein Wettbewerb ganz genau?
Der wurde relativ kurzfristig, Anfang des Jahres scheinbar, aus dem Boden gestampft. Ich habe von dem Wettbewerb tatsächlich auch erst kurz, bevor er dann tatsächlich stattgefunden hat, mitbekommen. Ursprünglich war der Plan von Danstar, dass wir beim Spaceport America Cup teilnehmen und eben auf die Kategorie, was sind das dann, 30.000 Fuß, also 9 Kilometer. Sind es 30.000 Fuß? Hm? Nee, sind da 3.000.
9 Kilometer haut schon hin bei 30.000 Fuß.
Ja, 9 Kilometer. Dass wir auf die Kategorie uns eben bewerben und die Rakete dafür entwickeln, eben bei diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Und dann hat sich durch ein scheinbar extrem glückliches und gleichzeitig unglückliches zeitliches Zusammentreffen aus Beginn der Corona-Krise und Eröffnung eines ESA Business Innovation Centers auf dem Campus der DTU dann die Möglichkeit ergeben, als Ausweichmöglichkeit für den Spaceport America Cup, wo sich schon abgezeichnet hat, dass das nichts wird 2020, dass man da ein Alternativ-Event auf die Beine stellt. Und wenn ich das von Jakob Larsen richtig aufgenommen habe, dann ist das im Prinzip darauf gewachsen, dass man einfach Jan Werner von der Seite angesprochen hat, ja, wie schaut es denn aus, was können wir denn in Europa machen, wenn das in den USA jetzt nicht hinhaut? Und dann ist dann schon bei der Kontakt irgendwie zu den portugiesischen Behörden und Organisationen entstanden und die haben das dann in Rekordzeit den Wettbewerb auf die Beine gestellt. Copenhagen Suborbitals war auch mit an der Organisation dann beteiligt, also sie haben dann den auch unter die Arme gegriffen und das alles irgendwie so ein bisschen unterstützt und schlussendlich sind 9 oder 10 Teilnehmer dann hingereist und habe eben zumindest Sachen präsentiert und 3 von denen sind dann schlussendlich auch geflogen. Die Uni Wien ist geflogen, die ETH Zürich und eben Danstar von der DTU. Und Danstar ist auch da. Als einziges mit Flüssigrakete geflogen. Also und haben tatsächlich, wie ich jetzt erfahren habe, den europäischen Höhenrekord für flüssig betriebene Studentenraketen aufgestellt.
Weil es einfach noch nicht viele gab, die sowas gemacht haben, ne?
Ja, ich war auch erstaunt darüber, dass scheinbar so viele Angst vor Bi-Liquids haben. Ja, es ist nicht einfach. Wir haben uns aber auch ein bisschen das Leben leicht gemacht, indem wir Lachgas, was ja normalerweise dafür benutzt wird, weil es auch selbstbedrückend ist und in Hybridraketen dann die Struktur sehr einfach macht. Man braucht eine Brennkammer mit Festbrennstoff. Und
also ganz kurz mit kurzen Gedanken an die Hörer. Selbstdrückend heißt, man braucht nicht noch eine zusätzliche Druckflasche, mit der dann der Oxidator und der Treibstoff irgendwie durchgeschoben wird, sondern das verdampft einfach, baut damit sowieso im Tank einen ziemlich großen Druck auf. Man braucht einen relativ stabilen Tank dafür. Und dann schießt das von alleine raus, wenn man einfach bloß das Ventil aufmacht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass der Treibstoff dabei, dass das Lachgas dabei nicht zu kalt wird und dann dadurch der Druck absinkt und man muss irgendwie darauf achten, dass halt immer genügend Lachgas mit hohem Druck drin ist, aber das geht schon.
Genau, und wir haben dann eben uns überlegt, wir brauchen ohnehin Druckgas, um den Isopropanol-Alkohol aus dem Tank rauszubekommen, dann können wir Lachgas auch als Flüssigkeit missbrauchen und das auch gleich mitbedrücken, weil dann sparen wir uns die gesamte Testerei, den Injektor so auszulegen, dass er mit 2-Phasen-Gemisch klarkommt. Das kann man dann nicht mehr wirklich berechnen oder simulieren, da braucht man einfach sehr viele Testreihen, um den Injektor korrekt auszulegen und wir haben dann beschlossen, das Lachgas auf minus 30, 40 Grad runterzukühlen, indem wir es einfach auf 9 Bar entspannen und dann einfach bei 9 Bar im Tank lagern. Und dementsprechend hat das dann immer schön genau die Temperatur, die wir haben wollen. Und dann kann man einfach mit Stickstoff draufdrücken und dann verhält sich es, wie Loks normalerweise sich verhalten würde, bloß bei Temperaturen, wo man noch mit normalen Haushaltsmitteln klarkommt. Das ja, war so der Trick, den wir damals uns überlegt haben und ich habe das Gefühl, der hat sich bewährt.
Ja, hast du eine Ahnung, warum Furfuryl-Alkohol praktisch bei niemandem benutzt wird, außer bei Leuten, die Ignition gelesen haben und das Zeug nicht mehr aus dem Kopf bekommen?
Furfuryl-Alkohol wird halt meistens im selben Satz wie Stickstofftetroxid benutzt und da läuten dann bei den meisten die Alarmglocken und blättern weiter. Es ist halt...
Wieso ist genauso giftig, ist halt giftig oder?
Ah, nee, okay, es ist gut. Halt Hypergol mit NTO und dann sagt man sich, warum nehme ich die beiden Stoffe? Ja, sie sind giftig, aber sie sind Hypergol.
Ich glaube, die waren mit Salpetersäure Hypergol.
Oder war Salpetersäure? Salpetersäure ist nicht so viel besser als NTO. Also
Nitrogen Tetroxid. Zugegeben.
Gerade egal. Also früher hat man das gemacht, die Hybridrakete von den 60ern von der VAR, die Barbarella ist Hypergol-Hybrid geflogen. Die haben auch, was haben die denn gehabt? Irgendein Furfuryl-Derivat, was irgendwie fest war oder so ein Polymer davon. Und ich kenne mich mit der Chemie zu wenig aus. Und halt eben weißrauchende Salpetersäure, das hat man einfach das Ventil aufgemacht, dann hat es aufgebrannt. Das eine hat dir Krebs gegeben, das andere wollte dich verbrennen. Will heute keiner mehr.
Ja, das waren auch noch die Zeiten, als man Wasserstoff- und Fluortriebwerke getestet hat. Ich habe gehört, sogar in Lampolzhausen.
Ja, also das sieht dann immer, also die Leute, die es gemacht haben, sagen immer, ja, das geht schon, man braucht nur ein bisschen Schutzausrüstung und dann geht das schon. Dann stehen sie aber trotzdem mit dreifach Plexiglasscheibe zwischen Triebwerk und Person und dann noch in voller Montur und schütten dann irgendwie die Salpetersäure in die Tanks rein. Das sind einfach Bilder, die man Studenten, die gerade im Studium mitunter auch erst anfangen, dann nicht erklären kann, so ja, das funktioniert schon so, das machen wir schon so. Das ist ja nichts, wo man wirklich Leute heute mit begeistert. Da haben sie dann doch zu viel Angst um sich selbst.
Ja, verständlich.
Karrierechancen sinken dann auch rapide, wenn man sich irgendwie verätzt oder irgendwie Lungenkrebs bekommt, weil man einmal falsch eingeatmet hat.
Ja, und der Papierkrieg, den die Uni dann führen muss, ist das enorm.
Die Unterlagen, die man dann ausfüllen muss, wenn sich so ein Student verätzt. Ich meine, ein bisschen Schwund ist immer.
Also ein Grund ist, warum das nicht gemacht wird, es gibt keine Organisation, die das guten Gewissens unterstützen würde, Studenten an solche Substanzen ranzulassen. Die findet man in Europa nicht.
Ja, ich glaube, es gab ich weiß nicht, wer das gemacht hat, war das Cody's Lab oder irgendwer, ist auch schon lange her, hatte mit Backpulvermischung und irgendeiner Säure einfach so Biprop im Modellmaßstab gemacht und damit tatsächlich ein kleines bisschen mehr Schub gekriegt als aus einer herkömmlichen Wasserrakete, weil halt einfach ein bisschen mehr, bisschen Energie da frei wird, entsteht ja ein bisschen Gas dabei, wenn das neutralisiert wird. Also was kann man dann auch machen bei der ganz einfachen Variante, bei der die höchste Gefahr ist, dass man einfach nass wird.
Haben wir tatsächlich für die ersten Experimente auch gemacht, weil wir irgendwas fliegen sehen wollten in Dänemark. Haben wir Wasserraketen gebaut.
Ja, absolut verständlich. Ich meine, ich weiß gar nicht, wo der Rekord ist. Der ist gar nicht mal so übel. Also es gibt ja durchaus dreistufige Wasserraketen. Das ist ja nicht das Ding. Und wenn man irgendwie die Tanks aus Kohlefaser baut und weit weg steht und sich gut die Ohren zuhält, dann können die auch ganz gut fliegen.
Ja, Arke hatte das ja vor. In Rumänien,
das ist noch eine andere Sache, ja.
Und die TU Berlin hat für die Teilnahme am Sternwettbewerb auch eine Wasserrakete eingereicht. Als Erststufe und als Zweitstufe eine gekaufte Feststoffrakete.
Okay. Ja.
Getestet wurde nur die zweite Stufe.
Ja. Gut, ich würde sagen, wir unterhalten uns irgendwann noch mal zu einem anderen Thema allgemein.
Ja, ich würde vorschlagen, zum Abschluss, du hattest ja vorhin ganz kurz erwähnt, ich glaube im Vorgespräch noch, dass du jetzt deine Doktorarbeit schreibst.
Genau.
Zu welchem Thema denn?
Über Polymersolarzellen und habe da jetzt im November angefangen. Also bin da auch jetzt noch sehr frisch dabei, aber tatsächlich schon wieder in Berührung mit dem nächsten Raumfahrtprojekt. Und zwar, da ist jetzt auch vor kurzem ein Paper dazu rausgekommen, hat mein Lehrstuhl Solarzellen im Weltraum getestet, an Bord einer Marfois-Rakete. Also suborbital, auch in Kiruna gestartet. Mhm. Und haben dort eben Polymer- und Perovskit-Solarzellen im Weltraum getestet. Zwar nur 6 Minuten, aber es ist das erste Mal, dass man so einen Test gemacht hat. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht in der Front.
Lästermaul, wie ich bin, länger als 6 Minuten halten die Perovskit-Zellen sowieso nicht. Okay, das war jetzt böse. Aber ich sage mal. Ja, ich sage mal, Perovskit-Zellen sind halt Solarzellen, bei denen man immer noch stolz drauf ist, wenn sie nach 1000 Stunden Lagerung in Dunkelheit immer noch genauso gut funktionieren wie vorher. Das ist nicht mal übertrieben, das ist wirklich so, das sind so Tests, die man da noch durchführt, weil es ist halt nicht furchtbar stabil.
Ja, also da ist man immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren, wie man es stabilisieren kann. Ich habe ja Perovskit-Solarzellen in meiner Masterarbeit gemacht und da war es dann auch so, dass eine Probe, die ich halt frisch hergestellt hatte, mehr oder weniger sofort in die Instrumente rein musste zum Testen, weil ich hatte auch keine Schutzatmosphäre. Ich habe alles in einer normalen Atmosphäre gemacht und dementsprechend schnell musste ich dann sein, um meine Tests durchzuführen, sobald die Zelle fertig war. Am nächsten Tag noch Tests an derselben Zelle durchführen, war mehr oder weniger wertlos.
Ja, was halt die große Tragik bei diesem ganzen Thema ist, weil man halt sehr schnell festgestellt hat, oha, wir haben hier richtig hohe Effizienz und das ist toll, und dann haben sich immer noch mehr Leute draufgestürzt und noch viel mehr Effizienz rausgekriegt, aber irgendwie hat sich niemand um die Stabilität gekümmert.
Wir haben halt eine ziemlich aggressive Atmosphäre hier auf der Erde. Sauerstoff ist ein Arsch.
Ja, absolut.
Ja, deswegen ist es auch Sauerstoff und nicht Süßstoff, ne?
Ja, das ist auch, ich hatte jetzt bei Natrium-Ionen-Batterien hatte ich jetzt auch vor kurzem so ein Ding gehabt mit Natrium-Eisensilikat, was eigentlich eine tolle Sache ist, aber halt auch irgendwie so 50 ppm Wasser höchstens, bitteschön, bei der Synthese und so. Ja, Sauerstoff wollte man da auch nicht unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob man das noch stabilisieren kann oder ob das bloß Vorsichtsmaßnahmen waren, damit man irgendwie gute Analyse drüber machen kann. Aber naja, wie das halt so ist. So, ich warte dann immer ab, bis noch ein paar mehr Veröffentlichungen kommen, um zu sehen, wie realistisch ist das eigentlich, was ihr hier gerade bejubelt habt. Ich glaube, das ist auch unter Wissenschaftlern gängige Praxis, oder?
Ja, also das Problem ist halt oft, dass in den Publikationen nicht unbedingt dazu geschrieben wird, ob man jetzt Schutzatmosphäre benutzt hat, wie groß jetzt die Sicherheitsvorkehrungen waren, was man da jetzt alles drumherum gemacht hat. Also vor allem bei Perovskiten gibt es halt genügend Paper, wo halt geschrieben wird, ja, das zusammengeschüttet. Aber hat man da jetzt eine Glovebox drumherum gehabt? Hat man das unter Normalatmosphäre gemacht? Ja, da hüllen sich manche von den Autoren dann auch in Schweigen, weil sie genau wissen, ja, das sind genau die Schwierigkeiten, die wir haben, und da wollen wir jetzt nicht so viel drüber reden.
Ja, es ist auch erstaunlich schwierig, bei diesen Batterien rauszufinden, wie dick die Elektroden gerade sind, die sie da neu entwickelt haben. Obwohl das entscheidend ist für die Leistung, ne? Aber keiner weiß, wie dick das war. Und meistens, wenn es dann doch angegeben wird, dann ist es sehr, sehr dünn. Was für die Herstellung immer ein Problem ist.
Spin-Coaten für Batterien, die man eigentlich im großen Stil benutzen will, das ist nicht skalierbar. Also Spin-Coaten ist ein Verfahren, wo man sehr dünne Schichten hinbekommt.
Ja, da kam jetzt auch irgendwie hier Atomic Layer Deposition oder so und daraus dann Batterien bauen, wo ich mir bloß an den Kopf gegriffen habe, wie man überhaupt.
Ist das sowas wie Elektrolyse bei Raketentriebwerken?
Das ist im Vergleich dazu irgendwie noch besser. Also die haben wirklich so Halbleitertechnik da irgendwie benutzt, um winzig dünne Schichten irgendwie, also Mikrometer, also so
Mikrometer ist dick.
N2, 3 Mikrometer. zu machen. Und das, ja, yeah, das ist schon dick im Vergleich, aber ich meine, es ist halt nicht skalierbar für eine Batterie, wo du irgendwie kilometerlange Bahnen haben willst und nicht irgendwie so einen postkartengroßen Wafer irgendwie beschichten möchtest.
Gut. Also mit Physical Vapor Deposition im Mikrometer zusammenbekommen, das ist ambitioniert.
Ja, das ist, also die haben da auch irgendwie ein Verfahren gehabt, das einigermaßen skalierbar ist, das wohl angeblich sogar in normaler Atmosphäre funktioniert. Man muss ja nicht super sauber sein, ist ja keine echte Halbleitertechnik, aber trotzdem. Also wissenschaftliche Publikationen sind ein Thema für sich, das viele Leute gucken da drauf und denken, ein Wunder, wie toll und rational und sonst was die Wissenschaft ist, aber eigentlich ist das alles so ein bisschen ein Schönheitswettbewerb, wo auch jeder so versucht zu verstecken, was die Schwächen sind und selbst möglichst gut auszusehen und so. Ich glaube, du kannst da ein Lied von singen.
Also bislang bin ich nur Zweitautor von der Arbeit, wo eine Messkurve aus meiner Bachelorarbeit verwendet wurde und weiterverarbeitet wurde. Ich bin noch nicht selbst direkt drin im Publikationszyklus, aber ich werde früher oder später da reinkommen.
Ja, also ich sehe es halt, wie gesagt, ich lese jetzt seit einem halben Jahr wirklich jede einzelne Veröffentlichung, so fast jede einzelne Veröffentlichung, also wenn es mir zu doof wird, dann gucke ich sie gar nicht erst an, über Natrium-Ionen-Batterien und habe da jetzt mehrere hundert gelesen und also es ist doch einiges sehr auffällig und das wurde mir dann auch so von einem Professor jetzt vor kurzem auch mal bestätigt, dass das uiuiui, also so richtig ja, okay, in das Feld kommen jetzt auch plötzlich irgendwelche Materialforscher, die noch nie irgendwas mit Batterien gemacht haben. Entsprechend gibt es auch echte Grundlagenfehler und so und Missverständnisse, was halt im Prinzip auch total menschlich ist. Aber man darf halt an wissenschaftliche Veröffentlichungen nicht so rangehen, dass das jetzt der Weisheit allerletzter Schluss sofort immer ist und dass da überhaupt keine Fehler drin sein können. Nee, da können richtig große Böcke drin sein teilweise.
Ja. Ja, die man halt beim Review-Zyklus dann auch nicht unbedingt dann sieht, weil die Autoren schauen ja meistens auch eher auf die inhaltliche Schlüssigkeit, nicht ob die Experimente jetzt tatsächlich so funktioniert haben oder was im Hintergrund im Labor passiert ist, weil das sieht ja außer den Autoren niemand. Und man bei manchen Themen muss man dann fast schon darauf achten, was nicht drinsteht, als darauf, was drinsteht. Um genau. Vor allem, wenn man die Szene beobachtet, herausfinden zu können, wo gerade die Probleme sind.
Das war ja das Problem vom Venus, hier Leben auf der Venus Paper.
Ja, bei Phosphin, aber man hat es halt auch gemerkt, wenn am Anfang irgendwie abgelenkt mehr oder weniger wird und es Ewigkeiten braucht, bis man überhaupt zum Thema kommt und irgendwie stattdessen ganz groß von möglichen Leben und die Bedeutung von dies und das gemacht wird, dann ist schon mal irgendwie so ganz großes Ausrufe, ganz große Flagge, Vorsicht. Mhm. Eventuell möchte man da doch Leute emotional ansprechen, um den rationalen Teil etwas weiter hinten anstellen zu können. Es ist halt echt eine Sache. So. Ja. Ich habe halt berufsbedingt damit durchaus Erfahrung gemacht, wie man mit wissenschaftlicher Literatur umzugehen hat. Und man muss wirklich darauf achten, was nicht drin steht. Und man muss wissen, was drin stehen sollte, damit man überhaupt was weiß, was nicht drin steht und was so beliebt ist, an Dingen wegzulassen. Und man muss halt wirklich irgendwie monatelang lesen, bis man wirklich mitgekriegt hat, wo da die Fallstricke sind. Das ist, ja, geht nicht anders.
Gut, ich glaube, dann sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ja. Oder Frank, hast du einen Einwand dazu?
Nö, ich würde sagen, wir könnten uns irgendwann nochmal zur europäischen Raumfahrt allgemein unterhalten. Oder was denkst du?
Gerne. Es gibt ja mehr als bloß die drei Firmen in Deutschland. Gibt es noch Orbex, die jetzt gerade ihren Startplatz ausbauen.
Wir hatten eine Folge mit der Überschrift Orbix ohne Zucker.
Aber mit Propan.
Ja.
Und mit Patent.
Ja, und mit Patent, genau.
Was mich immer noch am meisten fasziniert, dass die dieses Patent durchbekommen haben. Als ich es das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, ja, okay, gut. Die haben Sutton aufgeschlagen, also so die Bibel der Raketentechnik, heißt Sutton, der Autor.
Okay.
Und haben halt das Bild rausgenommen, okay, ja, nehmen wir mal, vielleicht können wir das ja benutzen, und haben halt Patent rausgemacht. Aber tatsächlich, dadurch, dass sie eben noch den Hinweis drauf liefern, dass sie Propan als inneren Tank von diesen, dem Patent, was sie angemeldet haben, diese Koaxialtanks, also ein Tank innerhalb des anderen Tanks, dadurch, dass sie halt Propan nehmen und das halt andere Eigenschaften dann dadurch kombiniert besitzt, dadurch, dass der äußere Tank dann flüssigen Sauerstoff enthalten soll und dass er bestimmte Vorteile hat, ist es dann tatsächlich neu und erfinderisch und damit kriegt man ein Patent dafür. Auch wenn jetzt man sich denkt, ja, das ist ja irgendwie klar, aber es hat halt vorher keiner gemacht und keiner aufgeschrieben. Und dementsprechend kommt dann im Patentprozess halt eben raus, ja, passt so, kriegt ihr das Patent dafür. Und das Patent ist halt auch noch so formuliert, dass es heißt, zumindest teilweise innerhalb des Sauerstofftanks, was halt dann dazu führt, dass der findige Patentanwalt hingehen könnte und sagen kann, ja gut, wenn jetzt der Propantank über dem Sauerstofftank ist, dann geht ja die Propantankleitung durch den Sauerstofftank durch, ist beim Start mit Propan gefüllt, ist also Teil des Tanks. Im Prinzip könnte dieses Patent also auch Konfigurationen abdecken, wo einfach der Propantank über dem Sauerstofftank angeordnet ist und das Propan nur durch den Sauerstofftank durchgeht oder Common Bulkhead oder was auch immer. Also da ist schon ziemlich Macht hinter diesem Patent und von den ganzen anderen Firmen, die jetzt auch Propan verwenden wollen, das könnte da durchaus zu Konflikten kommen.
Ja, die Firma Colt ist ja berühmt geworden für die Revolver und die hatten damals das Patent gehabt, dass man den Zylinder von dem Revolver durchbohren durfte.
Ja, es sind manchmal so ziemlich banale Sachen, aber
ja.
Ich war ja und ein Jahr im Patentwesen. Ich war ja Patentingenieur und habe das von innen alles gesehen.
Ah, okay, gut.
Bevor ich zur IABG bin und Satelliten getestet habe. Genau. Und damals habe ich dann auch eben dieses Patent in meiner Freizeit gefunden. Also das hat nichts mit meinem Job zu tun gehabt, dieses Orbix-Patent.
Hm.
Die Patentinhaber sind tatsächlich einer von den beiden Copenhagen Suborbitals Gründer und ein ehemaliger Mitarbeiter von der DTU, also Christian von Bengtsson und Jonas Pianö. Die beiden sind die Patentinhaber. Und den Jonas Pianö habe ich, glaube ich, damals sogar auf meinem Rundgang durch die Uni gesehen, als ich die Plakate aufgehängt habe zur Gründung. Bin ich, glaube ich, durch seine Werkstatt gestolpert.
Kann ich Sie für meinen Raketenclub interessieren?
Ich weiß nicht, ob Orbix damals schon auf in Startlöchern stand, oder? Doch, das ging gerade so los und Jonas Pianö hat sich damals dann auch schon gerade in die Richtung bewegt. Es gab dann eine Testreihe bei Copenhagen Suborbitals, wo Jonas Pianö auch mit dabei war. Um eben diesen Trick aus Ignition zu testen mit dem Tetraethylorthosilikat, haben sie eine Testreihe gemacht. Und da hat dann Copenhagen Suborbitals die Hypothese aufgestellt, dass das ja für Orbix genutzt werden könnte, diese Testreihe. Schlussendlich hat es Danstar getaugt, weil Danstar hat diesen Trick benutzt. Wir haben den
Theos-Trick. Ist Orbix demzufolge die Firma gegenüber von Copenhagen Suborbitals? Das wollte ich nämlich noch fragen, was für eine Firma das ist.
Ach nee, das ist Racket Mason Ruhm Laboratoriet gewesen. Die Ausgründung von Peter Mason, nachdem er bei Copenhagen Suborbitals rausgeflogen ist. Das kann man auch alles in diesem Film über Copenhagen Suborbitals sehen.
Ist der irgendwo zu streamen? Weißt du das auswendig?
Ich habe ihn auf DVD, aber das hilft, glaube ich, niemandem was. Er ist sehr schwer.
Außer zu dir.
Ja, er ist schwer zu finden. Er ist auch sehr klein, der Film.
Da werde ich es mal für die
Shownotes
recherchieren. Ich werde es mal für die Shownotes recherchieren. Wir haben auf jeden Fall noch viel, wo wir anknüpfen können. Also du bist gerne jederzeit wieder hier gern gesehener Gast, wenn du dich in unseren Podcast verirren möchtest. Ja, auf jeden Fall schon mal danke fürs Dasein. Herzlichen Dank für den kleinen Einblick in die deutsche Raumfahrtszene, in den Insider-Einblick. Haben wir ja sonst nicht so bei uns.
Es ist ja einer der, witzigen Dinge bei mir. Ich bin Journalist, aber ich führe ja ganz, ganz selten mal überhaupt Interviews. Ich mache ja fast alles nur durch Recherche und schreibe dann irgendwie auf, was ich so rausgefunden habe. Und ja, das war's. Ich bin dann immer froh, wenn ich feststelle, okay, also das, was ich da recherchiert habe, hat dann doch irgendwie praktische Relevanz. Und ich bin hier nicht irgendwie in einer Traumwelt unterwegs. Insofern vielen Dank.
Also wenn ich dann solche Artikel von dir auch mal weiter verlinkt habe und weitergeteilt habe, da kamen auch Kommentare zurück wie, ja, das hat Biss.
Ja, das ist in den Golem-Kommentaren heißt immer Vorsicht, der wunderlich Pfeifer schießt wieder scharf. Da habe ich ungelogen mal so in den Golem-Kommentaren von Lesern gesehen.
Ja, aber irgendwo mal, frag mich nicht wann. Es sind jetzt auch schon über 400 Artikel insgesamt. Was so in 5 Jahren halt so zusammenkommt. Ne? Ich schreibe gar nicht mal so viel. Also wenn ich so angucke, was die Kollegen so schreiben, die schreiben da sehr viel mehr. Ich mache halt irgendwie auch viel mehr Aufwand. Von daher. Hilft halt nichts. Biss hat das und das soll es auch irgendwie haben, weil ich glaube, die Realität sieht so aus, dass man an manchen Stellen bissig sein sollte und ohne Biss geht's da halt nicht.
Das ist auch ein gutes Schlusswort.
Darf man gerne auch mal die Finger in die Wunde legen, die dann auch tatsächlich existieren, weil sonst wird man ja auch nicht drauf reagieren.
Ja, also eins der witzigsten Dinge war ja, als die, war das vom DLR, die hatten gesagt, ja, hey, wir entwickeln mal sowas Ähnliches wie eine eigene Falcon 9 Rakete und haben vorgesehen, in der ersten Stufe 7 Vulkan-Triebwerke zu haben. Und ich habe dann einfach nur geschrieben, ich habe den Artikel geschrieben und gesagt, ja, es ist ziemlicher Blödsinn, weil das Vulkan ist weder neu startbar, noch kann man da irgendwie den Schub variieren. Das kann einfach nicht funktionieren. Abgesehen davon ist das Ding so teuer, dass schon der Testflug, wenn da irgendwas schief geht, mal eben zu einem Verlust von weit jenseits von 100 Millionen Euro führt, so dass man das Ding einfach gar nicht sinnvoll testen kann. Kurz darauf, und man kann es jetzt bloß noch so auf archive.org sehen, die ursprüngliche Fassung davon, von der Webseite, wurde jede Referenz auf Ariane 5 und Vulkan-Triebwerk von der Website entfernt.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja. Also es wird gelesen. Es hat halt auch Biss, aber es ist halt auch sinnvoll. Und ich meine, die haben dort mal eben, für diesen Scheiß haben die 3 Millionen Euro irgendwie verblasen. Ich habe 300 Euro gekriegt für den Artikel.
Ne? Für die Studie haben die 3 Millionen bekommen.
Ja, für die Studie, na, also für das, was die wollten, so inklusive so Sponsorgeldern von irgendwie 5 Firmen oder so. Und also das ist schon, ich sehe da ein gewisses Missverhältnis in Anbetracht dessen, dass ich einfach bloß mal kurz drauf geguckt habe und gesagt habe, Leute, das geht nicht.
Ja, auf der anderen Seite.
Was natürlich einiges über das DLR sagt, ne?
Ja, also ich habe auch schon, also ich glaube, das DLR ist am angenehmsten, wenn man ihm Geld gibt, wenn man Geld von ihm haben will, Vorsicht. Ich habe jetzt einmal als Student auf der geldempfangenden Seite vom DLR gelebt und in der Berufswelt dann wieder. Es ist schwierig, manchmal mit dem DLR umzugehen, sagen wir es so. Das DLR hängt halt bürokratisch dann bis hoch in die Ministerien, bis nach Berlin drin. Und die wollen dann auch aufpassen, dass das Geld nicht irgendwo hinfließt. Aber auch gleichzeitig versickert es dann halt im System, in der Bürokratie beim DLR selber. Und,
ja, und mit irgendwelchen Aufträgen, die man halt so in Erfüllung der Bundespolitik dann irgendwie vergeben muss, ob man will oder nicht. Ne? Woher dann ja auch die komischen Wasserstoffautos kommen, die man da irgendwie entwickelt, auch wenn man irgendwie drauf guckt und sich sagt, naja, hättest du jetzt das Ganze, hättest du die Brennstoffzellen da rausgeschmissen und einfach bloß Akkus eingebaut, würde es genauso gut funktionieren, würde ein Drittel der Energie verbrauchen und es wäre auch billiger.
Wenigstens hat die EU ein ordentliches Wasserstoffkonzept. Muss ja die Bundesregierung vielleicht noch von lernen, aber zumindest die EU hat es kapiert.
Ja, na, muss ich ehrlich gesagt mal recherchieren. Ich hoffe, es geht da im Wesentlichen um Stahlherstellung und Chemie, was ja das ist, was Wasserstoff wirklich kann und wofür es auch mehr oder weniger notwendig ist, weil Chemie halt und nicht so sehr als Energieträger.
Ja, und halt vielleicht am hinteren Ende von der Produktion, von Transportketten. Also LKWs, die jetzt, keine Ahnung, quer durch Eurasien fahren sollen oder Schiffe, die quer über den Pazifik fahren sollen, da kann man dann vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Aber ansonsten.
Schiffe quer über den Pazifik, ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe mal über Atlantik, habe ich mal so durchgerechnet, das könnte man auch mit Akkus hinkriegen. wäre nicht zu teuer, ich bin mir nicht ganz sicher, also da müsste ich dann wissen, wie viel die Brennstoffzellen bringen, aber die sind ja eh noch nicht so weit von der Technik her.
Ja, sie stehen vor allem vor einer Wand. Das Problem liegt vor allem darin, dass man durch die Chemie halt nur eine begrenzte Menge der Energie in Wasserstoff reinstecken kann und halt auch wieder nur rausbekommen kann, weil das im Wesentlichen daran hängt, die Bindungsenergie von dem Sauerstoff an die Elektrode tatsächlich. Und in einem von diesen Zwischenschritten, die halt da passieren, will halt der Sauerstoff zwei Bindungen mit der Elektrode eingehen. Und das skaliert halt schlecht. Wenn wir eine Chemie auf Fluorwasserstoff oder Chlorwasserstoffbasis hätten, dann wäre Brennstoffzelle überhaupt kein Problem. Da könnten wir mit Effizienzen von deutlich über 90% rechnen. Aber wir sind nun mal wasserbasierte Lebewesen.
Na, ja, wie wäre es, wenn man den Chlor einfach mitschleppt oder Fluor mitschleppt? Ich meine, ich glaube, man will nicht unbedingt einen Fluortank irgendwie mitschleppen, glaube ich.
Chlor auch nicht.
Ja, aber ich meine, so von Masse her könnte das noch machbar sein. Ja, aber ich sage mal so, mit Festoxid-Brennstoffzellen, wenn man die Abwärme auch noch benutzt, um Turbinen anzutreiben, dann hat man Chancen, auf 70% Effizienz zu kommen. Und dann haben die auch irgendwo so halb meinen Segen, dass man das zumindest probieren kann, wenn man das wirklich versucht.
Halt irgendwo, wo man die Wärme auch gleich nutzen kann, irgendwelche großen stationären Maschinen.
Ich ja,
glaub, BASF kann genug Wärme gebrauchen, dass sie da sich so ein fettes Festoxid-Aggregat hinstellen und den Wasserstoff dann da umsetzen. Die brauchen genug Wasserstoff.
Ja, wobei die Dinger halt immer noch nicht lange genug halten. Also man spricht so von 5% Verlust. Also man ist gut, wenn man weniger als 5% Verlust über 10.000 Stunden hat. Man bräuchte aber eher so 100 bis 200.000 Stunden.
Und in denen vor allem man ohne Ausfall.
Ja.
Wenn es auf 5 Stunden steht, dann ist bei einem großen Chemiekonzern gleich richtig viel Geld kaputt.
Ja. Ja, weil halt kontinuierliche Prozessführung und so ein Spaß. ich glaube, wir kommen etwas sehr von der Raumfahrt ab.
ich sag mal so, bevor wir es hier zu sehr ausfransen, machen wir einen Cut und alles Weitere dann bei unserem nächsten Gespräch, vielleicht dann noch in 2021. Nochmal vielen Dank fürs Dasein. Wir wünschen allen.
Danke für die Einladung.
Gerne. Wir wünschen allen Zuhörenden und anderen Menschen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.